die Ereignisse, die im zweiten Buch Mose geschildert werden. Das zweite Buch Mose beschreibt Israels Wanderungen, die es unter Gottes Führung unternahm. Von Ägypten aus durch die Wüste zum Fuß des Berges Sinai. Somit ist das Buch geografisch gegliedert. Israel in Ägypten, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 36. Israel in der Wüste, Kapitel 12, Vers 37 bis Kapitel 18, Vers 27. Und Israel am Berg Sinai, Kapitel 19 bis Kapitel 40. Zu Beginn des Buches ist es äußerst fraglich, ob die Verheißungen, die Gott den Erzvätern gegeben hatte, in Erfüllung gehen werden. Die Nachkommen Abrahams leben in Ägypten, wie wir schon am Schluss von 1. Mose sahen. Doch nun sind einige Jahrhunderte vergangen. Das Volk ist zahlenmäßig so stark angewachsen, dass die Ägypter in den Israeliten eine Bedrohung sahen. Kapitel 1, Vers 10. Um diese Bedrohung aus der Welt zu schaffen, machten sich die Ägypter die Israeliten zu Sklaven und versuchten durch Tötung der männlichen Kinder ihre Geburtenrate zu verringern. Kapitel 1. Die Geburt Moses ist Gottes Antwort auf dieses schreckliche Vorgehen. In 2. Mose Kapitel 2 wird geschildert, wie das Baby verschont wurde und am ägyptischen Königshof aufwuchs, wodurch Mose die beste Erziehung bekam, die es damals gab. Apostelgeschichte Kapitel 7 Vers 22. Als er erwachsen war, versuchte Mose, die Sache Israels in seine eigene Hand zu nehmen. 2. Mose Kapitel 2 Vers 11 bis Vers 15a. Das Ergebnis war, dass er aus Ägypten fliehen musste. Mose kam nach Midian, wo er ein neues Leben begann. Er versuchte, das furchtbare Elend der Israeliten in Ägypten zu vergessen, indem er zu einem anderen Volk ging, in eine andere Familie, eine neue Heimat. Vers 15b bis Vers 22. Aber Gott vergaß sein Volk nicht und gab es nicht seinem Schicksal preis. Aus einem wichtigen Abschnitt am Ende von Kapitel 2, Vers 23 bis Vers 25 erfahren wir, dass Gott von Israels Not wusste. Er erhörte, gedachte, sah und nahm sich des wehklagenden Volkes an. Gott sah sich wegen seines Bundes mit den Erzvätern, Vers 24, in der Pflicht, sein Volk aus Ägypten zu retten. Wegen Abraham mussten die Israeliten aus Ägypten befreit werden. Mose mochte das vergessen haben. Aber Gott nicht. Mose und Gott hatten miteinander einen Konflikt. Der Herr war dazu entschlossen, die Israeliten zu retten. Mose war dazu entschlossen, Israel zu vergessen. Es ist jene berühmte Berufung Moses am brennenden Dornbusch, 2. Mose Kapitel 3 bis Kapitel 4, wo dieser Konflikt ausgetragen wird. Gott forderte Mose auf, nach Ägypten zurückzukehren und Israel aus der Knechtschaft zu führen. Mose brachte 4 Einwände vor, auf die Gott alle eine Antwort gab. Schließlich weigerte sich Mose einfach, nach Ägypten zu gehen. Sende, wen du senden willst. Kapitel 4, Vers 13. Gott versicherte Mose, dass er mit ihm sein und sein Volk schließlich zum Sieg führen werde. Gemeinsam mit seinem Bruder Aaron sollte Mose der Befreier Israels werden. Er kehrte nach Ägypten zurück und warnte den Pharao vor dem Verhängnis, das dann drohte, wenn sich der Herrscher Ägyptens Gottes Befehl widersetzte, Israel ziehen zu lassen. Durch die 10 Plagen sollte nicht nur Ägypten dazu gebracht werden, Israels Abzug zu erlauben, sondern dadurch sollten die Ägypter wie auch die Israeliten die Souveränität des Gottes Israels erkennen. Die Ägypter glaubten, dass ihr Gottkönig, der Pharao, dafür verantwortlich war, dass der Nil dem Land Leben spendete und dass die Sonne jeden Tag neu aufging. Aber die Plagen erwiesen, dass Israels Gott, Jahwe, der Herr über die Welt und ihre Ordnungen war. In der Nacht, in der die Israeliten freikamen, stiftete Gott dem Volk als bleibende Erinnerung an dieses Ereignis das Passafest. Kapitel 12. Künftige Generationen sollten Gottes große und mächtige Rettungstaten nicht vergessen. 2. Mose Kapitel 14 Vers 30 bis Vers 31 bietet eine theologische Zusammenfassung des gesamten Ereignisses des Auszugs aus Ägypten, das für Israel von fundamentaler Bedeutung bleiben sollte. Der Herr errettete Israel an jenem Tag, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Dieser Anblick war für Israel das konkrete Zeichen dafür, dass Gott sein Rettungswerk ausgeführt und Israel neues Leben geschenkt hatte. Der zweite große Abschnitt des Buches handelt von Israels befremdlicher Wüstenwanderung. Wie konnte das Volk nur Gott in Frage stellen und sich über seine äußeren Umstände beklagen? Waren sie nicht kurz zuvor Zeugen des größten Wunders gewesen, das die Geschichte bis dahin gesehen hatte? Verstanden sie immer noch nicht, was Gott für sie getan hatte? Doch Sünde und Auflehnung gegen Gott widersprechen oft geradewegs den Fakten. Wenn wir uns nur daran erinnern würden, wer Gott ist und was er für uns getan hat, dann würden wir rasch zum Gehorsam gegenüber seinem Wort umkehren. In Kapitel 19 erreichen die Israeliten den Berg Sinai. Alles Weitere im zweiten Buch Mose findet hier statt. Auf dramatische Weise begegnet Gott dem Volk, Vers 16 bis Vers 25. Nun beginnt er damit, diesen dahergelaufenen Haufen ehemaliger Sklaven zu einem Volk umzuformen, das ihm gehört, das sein Eigentum, Vers 5, ist. Genauso wie er einen Bund errichtet hatte, um seine Beziehung zu den Erzvätern als Tatsache festzustellen, so schließt er nun einen Bund mit Israel. Der Sinai-Bund ist in den 10 Geboten verankert, Kapitel 20, Vers 1 bis Vers 17. Die Bibel bezeichnet sie allerdings als Worte, 5. Mose, Kapitel 10, Vers 4, 10 Worte. Davon kommt das Wort Dekalog. Die 10 Gebote sind Richtlinien für das Leben. Alle übrigen mosaischen Gebote und Gesetze basieren darauf. Die Kapitel 21 bis 23 werden als Bundesbuch bezeichnet, Kapitel 24, Vers 7. In diesen Kapiteln werden bestimmte Fälle genannt, in denen die Richtlinien des Dekalogs auf das konkrete Leben angewandt werden. Diese Art von Gesetzen, das kasuistische Recht, war damals im Vorderen Orient weit verbreitet. An Parallelen aus Mesopotamien wird erkennbar, dass die Bibel oft auf den Schreibstil und das Brauchtum ihrer Zeit zurückgriff, um Gottes Offenbarung zum Ausdruck zu bringen. Nachdem Gott Mose das Gesetz übergeben hatte, zelebrierte Mose mit dem Volk eine feierliche Zeremonie des Bundesschlusses, in der sich Gott und Israel aneinander banden, Kapitel 24, Vers 3 bis Vers 8. Mose besprengte den Altar, den Ort der Gegenwart Gottes, mit Opferblut. Dann verlas er vor dem Volk das Bundesbuch und besprengte auch das Volk mit Blut, Vers 7 bis Vers 8. Mose bezeichnete dieses Blut als Blut des Bundes, weil die gesamte Feier symbolisch dem Bund entsprach, den Gott mit Abraham in 1. Mose Kapitel 15 schloss, wobei er zerteilte Tiere benutzte. Wie sich Gott an Abraham band, so band er sich jetzt an Israel. Dies muss sicher hinter Jesu Worten stehen: Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Matthäus Kapitel 26, Vers 28. Der Zweck der Stiftshütte, des Wüstenheiligtums, ist von Anfang an klar. Kapitel 25, Vers 8. Sie glich nicht unseren Versammlungsstätten, Kirchen, Stadien, Arenen, in denen sich große Menschenmassen bei verschiedenen Anlässen zusammenfinden. Nein, dies war die Weise, auf die Gott unter seinem Volk leben wollte. Zuvor war Gott während Israels Wüstenwanderung in der Feuer- und der Wolkensäule unter ihnen anwesend gewesen. Kapitel 13, Vers 21 bis Vers 22. Dieses große Zelt sollte aber von nun an Gottes Wohnstätte sein. Die Herrlichkeit seiner Gegenwart, die Israel bisher Schutz und Trost geboten hatte, sollte nun in der Mitte des Lagers Israels wohnen. Das hebräische Wort Mishkan bedeutet Wohnung, zum Beispiel 2. Mose Kapitel 25, Vers 9. Der Teil des zweiten Buches Mose, in dem es um das Wüstenheiligtum geht, gebraucht das Stilmittel der Wiederholung. In 7 Kapiteln, Kapitel 25 bis Kapitel 31, werden genaue Anweisungen gegeben, wie das Zelt zu bauen sei, einschließlich der gesamten Inneneinrichtung. Darauf folgen 4 Kapitel, Kapitel 35 bis Kapitel 39, in denen gezeigt wird, wie Mose und die Israeliten jede Einzelheit befolgen. Das wirkt auf moderne Leser langatmig, ja langwierig und ermüdend. Doch der Sinn ist klar. Das Volk sollte Gott gehorchen bis hin zu jedem Detail des Zeltes, seien es nun die Vorhänge, die Zierringe oder die Ösen. Zwischen diesen beiden Abschnitten, in denen es um die Stiftshütte geht, steht eine Episode, die ein Beispiel für krassesten Ungehorsam bietet. Kapitel 32 bis Kapitel 34. Während Mose auf dem Sinai von Gott die Gebotstafeln empfing, wandten sich die Kinder Israel rasch unter viel Getöse von ihrem Gott ab, der sie eben aus der Knechtschaft und Not in Ägypten befreit hatte. Offensichtlich wollten sie, dass ihr Gott den Göttern Ägyptens und Kanaans gleichen sollte. Während also Jahwe ein Volk schuf, das ihm gehörte und ihm glich, versuchten sich die Israeliten, einen Gott nach ihrem Bilde zu schaffen. Kapitel 40 ist der triumphale Höhepunkt des zweiten Buches Mose. Eine Redewendung, die hier immer wiederkehrt, zeigt, worauf es ankommt. Mose und die Israeliten vollbringen das Werk, Gottes Heiligtum so zu bauen, wie der Herr Mose geboten hatte. Als alles so fertiggestellt war, wie es den Anweisungen entsprach, erfüllt Gottes wunderbare Herrlichkeit die Wohnung. Vers 34. Die Gegenwart Gottes, die Israel in der Wolken- und der Feuersäule begleitet hatte und der sie am Berg Sinai so dramatisch begegnet waren, würde von nun an auf dem Zelt bleiben. Sie müssen vom Berg Sinai wieder wegziehen, aber Gottes Gegenwart wird bei ihnen bleiben.